Wenn ältere und jüngere Generationen aufeinandertreffen, prallen oft Erfahrung und Frische, Erlebtes und Erwartetes aufeinander. In der Wüstenzeit Israels wurde aus dieser Spannung ein geistliches Erbe, die erste Generation machte schmerzhafte und kostbare Erfahrungen mit Gott, die zweite Generation wuchs in dieses Erbe hinein und wurde dadurch bereit, das gute Land einzunehmen. Hinter dieser Geschichte steht eine Linie der göttlichen Offenbarung, der Dreieine Gott rettet, versorgt, offenbart sich, reinigt und formt sich ein Volk, das mit ihm in seinem verheißenen Besitz lebt. Diese Linie ist nicht nur ein Bericht aus 2. Mose, 3. Mose und 4. Mose, sondern ein Bild für Gottes heutiges Handeln an den Erlösten. Erlöst, versorgt und getragen, Gottes Dreieinigkeit als Grundlage des Erbes. Bevor Israel auch nur einen Schritt in das Erbteil setzte, hatte Gott längst gehandelt. In der Nacht des Passa ging der Engel des Gerichts durch Ägypten, doch wo das Blut an den Türpfosten war, ging er vorüber. Nicht Israels Frömmigkeit, sondern das von Gott bestimmte Blut machte den Unterschied. So wurden sie aus der Reichweite des göttlichen Gerichts herausgenommen und aus der Sklaverei Ägyptens herausgeführt. Die Befreiung am Roten Meer enthüllt, wie tief die göttliche Dreieinigkeit darin verwoben ist, der Vater beruft und schützt, der Sohn ist in ihrer Mitte das Heil, der Geist teilt das Wasser und hält die Feinde zurück. Was geschichtlich wie eine spektakuläre Rettung aussieht, ist geistlich ein Bild unserer Errettung aus der Gewalt der Sünde und der Macht Satans. Und Gott redete alle diese Worte und sprach, derselbe Gott, der redet, ist der Gott, der rettet, trägt und ans Ziel bringt. Gottes Volk wurde darauf vorbereitet, das verheißene Land in Besitz zu nehmen, indem es durch das Passa vom Gericht Gottes erlöst und durch die rettende Kraft des Dreieinen Gottes aus Ägypten gerettet wurde. Nachdem sie durch das Passa erlöst waren, erfuhren die Kinder Israels die persönliche Rettung durch den Dreieinen Gott. Wie 2. Mose 14 zeigt, waren der Vater, der Sohn und der Geist gemeinsam an dieser Rettung beteiligt, sie befreiten die Kinder Israels aus der Tyrannei des Pharao. In 2. Mose 14 schützte der Dreieine Gott sie und kämpfte für sie. Doch die Geschichte bricht nach der großen Befreiung nicht ab. In der Wüste überlässt Gott sein Volk nicht sich selbst. Er speist sie mit Manna aus dem Himmel und tränkt sie aus dem geschlagenen Fels, eine frühe, kraftvolle Zeichnung Christi, der als himmlische Speise und als lebendiges Wasser für sein Volk da ist. Wenn es von Elim heißt, dann kamen sie nach Elim, und dort waren 12 Wasserquellen und 70 Palmbäume, und sie lagerten sich dort am Wasser, dann wird sichtbar, Gott führt nicht von Krise zu Krise, sondern von Rettung zu Erquickung. Wie eine Mutter trägt er, wie ein Vater schützt er, und in allem nährt er das Leben, das er selbst geschenkt hat. So entsteht eine doppelte Grundlage, die Erlösung ist objektiv vollbracht, und gleichzeitig pflegt Gott das Leben seiner Erlösten beständig. In dieser Verbindung von vollendeter Rettung und zarter Versorgung wächst ein innerer Boden, auf dem wir fähig werden, ein göttliches Erbe nicht nur zu empfangen, sondern auch zu tragen. Wer sich von Gott erlösen und nähren lässt, merkt mit der Zeit, es geht nicht bloß darum, einer Gefahr entkommen zu sein, sondern darum, mit Gott zu leben und mit ihm in seine vorbereitete Fülle hineinzuwachsen. Und Gott redete alle diese Worte und sprach. Dann kamen sie nach Elim, und dort waren 12 Wasserquellen und 70 Palmbäume, und sie lagerten sich dort am Wasser. Das Erbe Gottes beginnt nicht mit unserer Stärke, sondern mit seiner Barmherzigkeit. Wo wir die Spuren seiner Rettung und Versorgung in unserem eigenen Leben erkennen, bewahrte Wege, überraschende Wasserquellen in trockenen Zeiten, innere Stärkung durch sein Wort, entsteht Vertrauen. Aus diesem Vertrauen wächst die Freiheit, nicht mehr an Ägypten zurückzudenken, sondern das Ja Gottes zu unserem Weg anzunehmen. Es darf zur Gewissheit werden, derselbe Gott, der durch das Meer trägt, kennt auch die Wüste und hat für jeden Abschnitt genug Manna und lebendiges Wasser bereit. In dieser Gewissheit darf der Gedanke an das göttliche Erbe nicht mehr wie eine ferne Verheißung erscheinen, sondern wie eine Realität, der Gott uns Schritt für Schritt entgegenführt. Offenbarung, Haus Gottes und priesterliches Heer, vom Volk zur Wohnstätte Gottes. Am Fuß des Sinai bleibt Israel nicht nur stehen, um Gebote zu empfangen, dort öffnet Gott seinem Volk in einzigartiger Weise sein Herz. Das Gesetz zeichnet die Konturen seiner heiligen und gerechten Person, jeder Satz spiegelt wider, wie Gott denkt, was er liebt und was ihm widerspricht. Zugleich zeigt die Stiftshütte, wie nah um Gott bei seinem Volk sein will. Ein Zelt mitten im Lager, schlicht und doch durchdrungen von Herrlichkeit, wird zur sichtbaren Zusage, der heilige Gott sucht eine Wohnstätte unter Menschen. Und der Herr redete zu Mose und sprach, siehe, ich habe mit Namen berufen Bezalel, und habe ihn mit dem Geist Gottes erfüllt, mit Weisheit, Verstand und Können. Gott ruft Menschen beim Namen, befähigt sie durch seinen Geist und verbindet ihre Handarbeit mit seiner Gegenwart. In 2. Mose 19 bis 40 und 3. Mose Januar 2027 empfingen die Kinder Israels die göttliche Offenbarung und das Training im Erkennen Gottes, den Aufbau, gemeinsam mit Gott seine Wohnstätte auf der Erde zu bilden, für seinen Ausdruck und sein Zeugnis, sowie den Aufbau des Priestertums für den göttlichen Dienst. All dies geschah am Fuße des Berges Sinai, wo dem Volk das Gesetz als ein Porträt dessen gegeben wurde, was Gott in seinen Eigenschaften ist. In Gemeinschaft mit Gott wurden sie aufgebaut und begannen, im göttlichen Dienst zu wirken. Dies war ein weiteres Mittel, mit dem Gott sie darauf vorbereitete, das gute Land in Besitz zu nehmen. In 3. Mose wird dieses Volk, das am Sinai die Stimme Gottes gehört hat, in den Dienst an Gott hineingenommen. Die Opfer sind nicht bloß Rituale, sondern tragen eine innere Richtung, Sündopfer sprechen von Schuld, die getragen wird, damit Gemeinschaft wieder möglich wird, Friedensopfer deuten auf Gemeinschaft hin, in der Gott und Mensch gemeinsam an derselben Speise Anteil haben. Alles weist auf Christus, der zugleich Opfer und Priester, zugleich Weg und Ziel der Anbetung ist. Die Priesterschaft wird gesalbt, damit mitten im Lager ein Dienst besteht, der Gott darstellt und seinem Volk Christus als Leben vor Augen stellt. In 4. Mose schließlich wird das ganze Lager geordnet, Stämme, Banner, Marschordnung, alles ausgerichtet auf die Stiftshütte in der Mitte. So entsteht ein Bild, ein Volk, das zugleich Haus Gottes und priesterliches Heer ist, umgeben von Gottes Gegenwart und ausgerüstet für seinen Auftrag. Was damals äußerlich und national geschah, gewinnt heute eine innere Erfüllung, wo Christus in den Gläubigen Wohnung nimmt und die Gemeinde zu einem geistlichen Haus und zu einem königlichen Priestertum wird. Wenn es in 2. Mose Kapitel 31 Vers 11 über das Werk am Heiligtum heißt, nach allem, was ich dir geboten habe, sollen sie es machen, schimmert eine tiefe Spannung durch, Gott selbst entwirft, doch Menschenhände führen aus. Dieses Miteinander bleibt auch im neuen Bund bestehen. Gottes Offenbarung über sein Haus, über die Priesterschaft und über seinen Dienst möchte nicht nur bewundert, sondern verkörpert werden. Er ruft nicht Einzelne zu isolierter Größe, sondern formt ein gemeinsames Leben, in dem er Wohnung nimmt und aus dem heraus er seinen Willen auf der Erde sichtbar macht. Das ermutigt, das eigene Glaubensleben nicht nur privat zu denken, sondern als Teil eines größeren Ganzen. Gott baut sich eine Wohnstätte, und jede geöffnete, von Christus berührte Lebensgeschichte fügt sich wie ein weiterer Stein in dieses Haus ein. Wer so auf die Geschichte Israels schaut, entdeckt, Gott bleibt nicht bei der Erlösung stehen, sondern führt in Offenbarung, Ordnung und Dienst hinein. Seine heilige Nähe schreckt zunächst, weil sie unsere Zerrissenheit sichtbar macht, und doch ist gerade diese Nähe das große Geschenk. Wo Gott in der Mitte sein darf, entsteht Orientierung, Reinigung und eine neue Freude am gemeinsamen Weg. Die Vorstellung, ein priesterliches Heer zu sein, wirkt vielleicht groß und fern, aber in der Perspektive Gottes beginnt sie sehr nüchtern dort, wo Menschen sich von ihm rufen, ordnen und salben lassen. Daraus erwächst ein stiller Mut, auch unser begrenztes Heute kann Teil dieses großen göttlichen Bauens sein, nicht aus eigener Kraft, sondern getragen von dem Gott, der sich ein Haus und ein Volk für sein Herz bereitet. Und der Herr redete zu Mose und sprach, siehe, ich habe mit Namen berufen Bezalel, den Sohn des Uri, des Sohnes Hurs, vom Stamm Juda, und habe ihn mit dem Geist Gottes erfüllt, mit Weisheit, Verstand und Können und für jedes Kunsthandwerk. Und das Salböl und das wohlriechende Räucherwerk für das Heiligtum. Nach allem, was ich dir geboten habe, sollen sie es machen. Die Szene am Sinai erinnert daran, dass Gottes Weg mit uns nicht nur aus Befreiung und persönlicher Versorgung besteht, sondern auch aus Offenbarung und Einbindung. Wenn sein Wort uns seine Heiligkeit vor Augen stellt und sein Geist uns in ein gemeinsames Leben mit anderen Gläubigen hineinstellt, wird unser Glaube konkreter und greifbarer. Die Gemeinde wird dann nicht zur religiösen Kulisse, sondern zum Ort, an dem Gottes Wunsch nach einer Wohnstätte unter Menschen Gestalt gewinnt. Daraus wächst eine stille Freude, dass unser Dasein, mit allen Begrenzungen, in einen größeren Zusammenhang gestellt ist, Gott verbindet sich mit einem Volk, um mitten in dieser Welt sichtbar und erfahrbar zu sein. Geläutert, vorbereitet und hineingeführt, Gottes Weg zur vollen Besitznahme. Die 40 Jahre in der Wüste erscheinen auf den ersten Blick als verlorene Zeit, als eine Kette von Rückschlägen und verpassten Gelegenheiten. Doch aus der Sicht Gottes wird diese Strecke zu einem verborgenen Werkraum, in dem er sein Volk reinigt und vorbereitet. Die erste Generation bleibt wegen Unglaubens außerhalb des Landes, aber ihre Geschichte geht nicht verloren, sie wird zum Hintergrund und zur Mahnung für die zweite Generation. In vielen Begebenheiten von 4. Mose wird deutlich, wie Gott Frustrationen und Zucht nicht benutzt, um abzuschreiben, sondern um zu läutern. Der Gott, der nährt, ist auch der Gott, der erzieht. Das eine ohne das andere würde kein Volk hervorbringen, das fähig ist, ein Erbteil zu bewahren. Die Kinder Israels wurden ebenfalls darauf vorbereitet, das von Gott verheißenes Land in Besitz zu nehmen, indem sie alle Frustrationen, Prüfungen und Züchtigungen durchmachten, die ihrer Reinigung dienten. Im Gemeindeleben ist es genauso. Obwohl wir Frustrationen, Prüfungen und Züchtigungen nicht willkommen heißen, brauchen wir doch gewiss die Reinigung, die daraus hervorgeht, dass wir diese Dinge durchmachen. Neben der Nahrung und der Fürsorge, die Gott uns schenkt, züchtigt er uns manchmal zu unserer Reinigung. Er kann uns durch Feuer läutern, das dem Ausscheiden dient, und durch Wasser reinigen, das der Reinigung dient. Auch dies gehört dazu, uns darauf vorzubereiten, das gute Land in Besitz zu nehmen. Die Bilder von Feuer und Wasser sind in diesem Zusammenhang sprechend. Feuer steht in der Schrift oft für Läuterung, das Wegbrennen dessen, was nicht zu Gott passt, Wasser steht für das Abwaschen und Reinigen. Wenn Gott sein Volk durch harte Erfahrungen führt, dann nicht, um es zu zerstören, sondern um es fähig zu machen, in seiner Nähe zu leben. Parallel dazu zeichnet 4. Mose schon vor der Jordanüberquerung die Linien des zukünftigen Erbes, Grenzen werden beschrieben, Städte zugeteilt, Zufluchtsorte bestimmt. Das Land ist geistlich und praktisch vorbereitet, noch bevor Israel einen Fuß hineinsetzt. Am Ende dieser langen Vorbereitung sagt Gott zu Josua: Mein Knecht Mose ist gestorben. So mache dich nun auf und gehe über diesen Jordan, du und dieses ganze Volk, in das Land, das ich ihnen, den Söhnen Israel, gebe. Die Aufforderung, den Jordan zu überschreiten, steht nicht am Anfang, sondern am Ende eines Weges voller Zucht, Fürsorge und Offenbarung. Für die zweite Generation bedeutet dies, sie tritt nicht als unbeschriebenes Blatt in das Land ein, sondern trägt eine Geschichte in sich. Sie kennt die Geschichten vom Passa, vom Roten Meer, vom Manna, vom Wasser aus dem Felsen, von der Stimme am Sinai und von den schweren Folgen des Unglaubens. Aus all dem ist ein innerer Kompass gewachsen. Auf dieser Grundlage kann Gott sie zu einem priesterlichen Heer formen, das nicht nur kämpfen, sondern auch bewahren und bewohnen kann. Jeden Ort, auf den eure Fußsohle treten wird, ist keine Einladung zu beliebiger Expansion, sondern Ausdruck eines Erbes, das Gott schon geordnet und zugesprochen hat. Der Schritt über den Jordan ist somit weniger ein Sprung ins Ungewisse als vielmehr das Eintreten in eine von Gott vorbereitete Wirklichkeit. Wer die lange Wüstenzeit im Licht dieses Ziels betrachtet, entdeckt in ihr eine leise Hoffnung: Nichts von dem, was Gott mit uns durchgeht, ist vergeblich. Frustrationen, Verzögerungen und Korrekturen können sich sinnlos anfühlen, werden aber in Gottes Hand zu einem Werk der Reinigung, das uns innerlich fester macht. Die Vorstellung eines guten Landes, eines Lebensraums, in dem wir mit Gott verwurzelt leben, mag groß erscheinen, doch Gottes Weg dahin ist oft unscheinbar, zuweilen schmerzhaft und voller Wiederholungen. Gerade darin wächst eine stille Reife. Und mit ihr wächst der Mut zu glauben, dass auch für uns ein Zeitpunkt kommt, an dem Gott sagt: Es ist genug gelernt und geläutert, jetzt ist die Zeit, einen Schritt in das Erbe zu tun, das ich für dich bereitet habe. Relevante Schriftstellen: 4. Mose 20 bis 21, 4. Mose 32, 4. Mose Kapitel 33 Verse 50 bis 36, 13, Josua 1, 2 bis 3, Hebräer Kapitel 4 Verse 8 bis 11. Römer Kapitel 8 Verse 17 bis 18. Diese Wahrheit ermutigt dazu, vor dem Herrn still zu werden und neu zu sehen, wie sein Leben denken, fühlen und handeln von innen her prägt. Herr Jesus, führe uns im Licht deines Wortes und schenke uns Gnade, die gezeigte Wahrheit nicht nur zu verstehen, sondern im Alltag aus deinem Leben zu erfahren. Bewahre uns in deiner Gegenwart, damit unser Denken, Reden und Dienen von dir geprägt wird und dein Name in der Gemeinde verherrlicht wird. Amen.